Guess who's back again? Heute geht's um die Leber. Jeder kennt hoffentlich die Leber. Die Leber ist ungefähr so 1,5 bis 2 Kilo schwer bei uns und liegt genau unterhalb des Zwerchfells auf der rechten Seite und ist auch mit dem Zwerchfell so ein bisschen verwachsen. Die Leber liegt intraperitoneal, also im Bauchfell gelegen und ist von der Bindegewebskapsel, die schmerzempfindlich ist, umgeben. Wenn wir von vorne auf die Leber schauen, sehen wir zwei Lappen. Also man kann die Leber dann, wenn wir sozusagen unseren Bauch aufschneiden würden, guckt man auf die Leber und dann kann man die Leber in zwei Lappen von vorne einteilen. Einmal den linken Lappen und einmal den rechten Lappen. Diese Lappen entstehen, da die Leber durch das Ligamentum falciforme hepatis geteilt ist und deshalb entstehen die zwei Lappen. Dieses Ligament ist dafür da, die Leber an der Bauchdecke zu befestigen. Wenn wir jetzt die Leber nehmen und einmal nach oben klappen, dann kann man die Leber in vier Lappen einteilen. Einmal wieder den rechten Lappen, den linken Lappen, dann gibt es noch einen viereckigen Lappen, der auch Lobus quadratus genannt wird, der Richtung Bauch gewandt ist und dann gibt es noch einen geschwänzten Leberlappen, auch Lobus caudatus. Cauda kennt man ja von Cauda equina, dieser Pferdeschweif im zentralen Nervensystem. Das sind die vier Lappen, da kann man einteilen und an dem Punkt, wo alle vier Lappen sich treffen, dort befindet sich die Leberpforte. Und die Leberpforte ist sozusagen ein Treffpunkt von ein- und austretenden Gefäßen. Wie die Pfortader tritt da ein und die Leberarterie. Und gleichzeitig ist da auch noch der Gallengang, die Lymphgefäße und die Nerven. Das ist alles die Leberpforte. Wenn wir jetzt noch weiter reinzoomen, kommen wir zum mikroskopischen Aufbau. Der mikroskopische Aufbau, der erinnert an eine Art Bienenstock. Und dieser Bienenstock hat ja ganz viele Waben und diese Waben sind sechseckig. Sozusagen ist der mikroskopische Aufbau der der Leber ganz, ganz viele kleine sechseckige Waben, die in der Leber Leberläppchen genannt werden. Und diese Sechsecke besitzen in der Mitte eine Vene und ganz kleine Flüsse. Und diese Flüsse, die laufen alle von der Mitte nach außen. Und an den Punkten, an denen sich die Leberläppchen, also diese sechseckigen Waben, treffen, dort befindet sich das Periportalfeld. Und das Periportalfeld ist einfach ein Bereich, in dem die Gefäße von der Arteria hepatica, der Vena portae und der Gallengang sich befinden. Und das kann man sich so vorstellen: das Blut kommt über die Vena portae und über die Arteria hepatica und dann noch der Gallengang. Die verzweigen sich überall um diese Sechsecke herum in der Leber und lassen das Blut nach innen fließen. Dort wird das Blut gefiltert, gereinigt und landet dann in der Mitte dieser Sechsecke, und zwar in der Vena hepatica. Diese Vena hepatica laufen und viele dieser kleinen Venen der Vena hepatica fassen sich zusammen und münden dann in der Vena cava inferior. Und somit kommt das gereinigte Blut, das entgiftete Blut, alles Mögliche landet dann nämlich wieder im Blutkreislauf. Und diese Filtration in diesen Sechsecken erfolgt immer in Flussrichtung, das heißt von außen nach innen, außer die Gallenflüssigkeit. Die Gallenflüssigkeit, die verläuft von innen nach außen. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Und also die Gallenflüssigkeit ist sozusagen ein Endprodukt dieser Blutreinigung und wird dann über den Ductus hepaticus communis in die Gallenblase transportiert. Um das nochmal so ein bisschen sich besser vor Augen halten zu können, wie der mikroskopische Aufbau ist, könnt ihr euch einfach eine sechseckige Grasfläche vorstellen und in der Mitte hat man einen See. Und von diesem See aus zweigen sich ganz, ganz viele kleine Flüsse Richtung Rand. Sozusagen kann man es vorstellen. Und jetzt ist noch zu erwähnen, dass in diesen Flüssen, da sind auch noch ein paar Flusspflanzen. Und diese Flusspflanzen, die stellen die Kupfersternzellen dar. Und das sind spezialisierte Immunzellen, die rein nur in der Leber zu finden sind. Gut, das war's mit dem Thema Aufbau. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben der Leber. Und an erster Stelle ist erstmal die Entgiftung und die Ausscheidungsfunktion der Leber. Also die Entgiftung ist sozusagen das Filtern und die enzymatische Umwandlung von Substanzen, die aus der Pfortader kommen, zum Beispiel Alkohol, Medikamente, Umweltstoffe, Chemie, Rauch und auch Nahrungsbestandteile. Die werden gefiltert, die werden enzymatisch umgewandelt und dann erfolgt auch von denen die Ausscheidung. Die Ausscheidungsmöglichkeiten sind einmal über die Niere und über die Galle. Über die Niere wird zum Beispiel Alkohol, Medikamente, Harnstoff, Ammoniak und so weiter ausgeleitet und über die Galle findet das Bilirubin, das ist das Abbauprodukt des Hämoglobins, Cholesterin und Lecithin, die verlassen über die Galle die Leber. Und Cholesterin und Lecithin bilden zusammen mit der Gallensäure die Mizellen und die Mizellen sind für die Verdauung so wichtig. Noch eine Aufgabe ist die Speicherung von Vitaminen, Fetten und Glykogen. Glykogen ist die Speicherform von Glucose. Dazu gleich mehr. Ebenso wird auch in der Leber die Gallenflüssigkeit oder die Gallensäure gebildet. Und es wird auch in der Leber, Glucose wird gebildet. Und zwar aus den Nahrungsbestandteilen Fructose, Galactose, als auch aus Glycerin und Laktat. Dann werden in der Leber noch die Ketonkörper gebildet, die nur gebildet werden, wenn entweder zu viel Acetylcoenzym A vorhanden sind oder wenn der Körper im Hungerstreik ist. Das heißt, wir haben schon lange keine Kohlenhydrate mehr gegessen, die Kohlenhydratspeicher sind aufgebraucht und jetzt muss der Körper mit Ketonkörper Energie gewinnen, weil einige Zellen, zum Beispiel die Hirnzellen, können rein nur entweder mit Ketonkörpern oder mit Glucose Energie gewinnen. Da wir keine Kohlenhydrate mehr zu uns nehmen, wenn wir im Hungern sind, bleibt nur noch die Ketonkörper übrig. Und die Leber bildet auch noch das Cholesterin und die daraus entstehenden Gallensäuren. Ebenso werden auch noch Eiweiße fürs Blut gebildet in der Leber. Zum Beispiel das Albumin, das ist auch ein Transportprotein für den Körper. Dann bildet noch die Leber den Gerinnungsfaktor oder auch das Akutphaseprotein. Aber dazu auch wiederum gleich mehr. Eine weitere Funktion der Leber ist die Stoffwechselfunktion. Also, was macht die Leber mit Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten? Wenn wir uns erstmal die Kohlenhydrate anschauen, erfolgt durch die Aufspaltung der Kohlenhydrate bis runter zur Glucose, erfolgt die Konstanthaltung vom Blutzuckerspiegel, ebenso die Umwandlung von Fructose, Galactose in Glucose. Dann haben wir noch die Gluconeogenese, also die Zuckerneubildung, erfolgt auch noch in der Leber. Und zwar aus Glycerin, Laktat oder auch Aminosäuren. Und gleichzeitig kann die Leber auch noch aus Kohlenhydrate, nachdem sie daraus Glucose gemacht hat, kann die Leber zu viel Glucose entweder in die Speicherform umwandeln, was auch Glykogen genannt wird, oder bei zu viel Glukoseangebot wird auch der Zucker in Fett umgewandelt. und in der Leber gespeichert. Ja, was macht die Leber mit Proteinen? Also einmal stellt die Leber ja das Albumin her und das Albumin kennen wir ja vom kolloidosmotischen Druck, also besser gesagt der kolloidosmotische Sog, die Fähigkeit, Wasser zurück im Blutkreislauf zu halten. Und ebenso ist das Albumin ja auch, hat auch eine Transportfunktion, zum Beispiel für das Bilirubin, dazu auch gleich mehr. Es wird noch gebildet Globuline, dann natürlich wieder das Akut-Phase-Protein, es werden Hormone gebildet, es werden Enzyme gebildet und es wird auch der Gerinnungsfaktor Fibrinogen gebildet. Und in der Leber werden auch Aminosäuren abgebaut. Dabei entsteht Ammoniak und der Ammoniak wird dem Harnstoff entschärft und dann über die Niere abgeleitet. Ja, was macht die Leber mit den Fetten? Einmal baut sie generell die Fette auseinander und trennt sie in Glycerin und freie Fettsäuren. Das Glycerin wird dann entweder zu Glucose oder direkt zu Acetylcoenzym A umgewandelt, was ja dann wieder im Mitochondrium zu ATP umgewandelt wird. Und mit den freien Fettsäuren ja, über die Beta-Oxidation zu Acetyl-Coenzym A. Und ja, wenn jetzt ganz, ganz viel Fettsäuren vorhanden sind, haben wir auch ein Überangebot an Acetyl-Coenzym A. Und dann wird im Zweifel, dass zu viel vorhanden sind, wird das auch in Ketonkörper umgewandelt, weil damit können dann auch gleichzeitig mehr alle Zellen Energie gewinnen, weil das höchste Priorität ist immer Energiegewinnung. Jetzt schauen wir uns noch zwei weitere Sachen an. Einmal gibt es den First-Pass-Effekt der Leber. Das heißt einfach nur, dass alle Substanzen, die über den Gastrointestinaltrakt aufgenommen werden, als allererstes immer die Leber durchlaufen. Und das ist super wichtig bei der Medikamentenherstellung zum Beispiel oder bei der Medikamentengabe, bei der Dosierung, weil die Leber, wie wir gehört haben, ja auch abbaut, entgiftet, ausscheidet und dann kann es vorkommen, oder es kommt relativ häufig vor, dass die Leber die Medikamente, also die Moleküle in diesen Medikamenten, mit denen ja, reagiert, die abbauen möchte. Und so verändert, dass sie keine Wirkung mehr haben. Deswegen muss die Dosis so gesetzt werden, dass genügend wirksame Moleküle der Medikamente noch durch die Leber kommen, bevor die Leber alle platt gemacht hat. Ja, und dann schauen wir uns noch die Ausscheidung von Bilirubin an. Die ist auch wichtig. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, Bilirubin wird als Abbauprodukt des Hämoglobins ja, hergestellt in der Milz hauptsächlich und dieses Bilirubin ist nicht wasserlöslich und deshalb wird es in der Milz an das Albumin gebunden. Haben wir ja gehört, Leber stellt ja auch das Albumin her. Also es wird in der Milz dann an das Albumin gebunden und kann dadurch ja, transportfähig gemacht werden. Dieses unlösliche Bilirubin wird auch unkonjugiertes Bilirubin genannt. Und dieses unkonjugierte Bilirubin geht jetzt über den Blutkreislauf bis zur Leber. Und die Leber bindet dann dieses Bilirubin an die Glucuronsäure. Und das führt dazu, dass das Bilirubin nun wasserlöslich ist, was auch konjugiertes Bilirubin genannt wird. Und dieses wasserlösliche Bilirubin gelangt jetzt in die Galle. Und wird dann mit der Gallensäure und alles in den Darm ja, abgelassen. Und im Darm wird es entweder in Urobilirubin umgewandelt oder in Stercobilinogen. Sorry. Genau, einmal in Urobilinogen und in Stercobilinogen umgewandelt. Urobilinogen wird über die Blutbahn zur Niere geleitet und da im Urin ausgeleitet und das Stercobilinogen wird über den Stuhlgang ausgeleitet. Und das ist auch der Grund, warum der Stuhlgang so braun ist, weil dieses Stercobilinogen hat eine braune Farbe. Und das ist auch der Grund, weshalb Urin so gelblich ist, weil Urobilinogen hat eine gelbe Farbe. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann noch die Erkrankungen der Leber an. Bis dahin, Rinjaun!